Hau mal ab mit deinem scheiß Xylophon. Ich will Metal machen. Da ist aber tatsächlich, das kann ich auch mal erwähnen, zum ersten Mal mir auch so vielleicht nicht der Traum gestorben, wirklich von Musik zu leben, sondern aber so da hat sich so eingeschlichen. Ja gut, vielleicht dann halt doch nicht Drummer.
Hallo und herzlich willkommen zu Bum Zack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugern. Mein Gast heute ist Max Zimmer von der Band Itchy und er erzählt, wie er es vom Merchandiser zum Schlagzeuger geschafft hat. Viel Spaß!
Bumm, zack! Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
Ja, mit dem Computer fängst du auch kein All.
Ja, sicher. Ja, sehe das nicht. Das ist ein sehr schöner Einstieg für dich. Moin Max.
Hallo, grüß dich Sascha.
Willkommen zu Folge 2 von Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Oh, wirklich. Und ich freue mich. Es ist mir eine Ehre, kann man sogar sagen.
Ja, unsere Wege haben sich ja auffällig oft gekreuzt, möchte ich mal sagen.
Was findest du daran oder? Auffällig?
Nein, also ich finde, dass es selten zwei Bands gibt, die so oft zusammenspielen wie Matzen und Itchy. Also so gefühlt. So, das ist so wie auf jedem zweiten Festival seid ihr auch da und man freut sich einfach und es ist einfach gut.
Ja, das stimmt.
Aber ich würde sagen, hast du ein Bier parat eigentlich? So wie wir das besprochen haben?
Ich, jetzt pass auf. Tada, hier habe ich ein wunderschönes.
Stark!
Ein wunderschönes Sterni, was ich immer trinke. Darf man das hier sagen in deinem Podcast? Oder ist das
Mann, du recht? Darfst alles sagen.
Nee, ist tatsächlich, ich komme ja eigentlich aus dem Süden. Eins kann man den Bayern nicht nehmen und das ist das gute Bier, finde ich jetzt persönlich.
Absolut.
Also, es ist fantastisch, aber wenn ich in Berlin bin, ich weiß nicht warum, aber zack, Sterni. Vielleicht ist es halt auch einfach der Preis.
Ich mach mal genau. Auf hier das Ding. Genau, also wie wir in Folge 1 gelernt haben von Mario Stübler, muss man das ja mit dem Stick aufmachen. Ich glaube, hast du ein Parat bei deiner Freundin? Okay, dann würde ich mal sagen, eine Bieröffnung vornehmen.
Eine schöne Bieröffnung mit Stick.
Oh, herrlich. Ich trinke übrigens einen Schremser heute, einen Schremser Märzen.
Ah, sehr gut. Ich bin Prost, ja immer offen. Prost, zum Wohl.
Wir fangen mal ganz, ganz von vorne an.
Ich hoffe, ich kann mich noch dran erinnern an das ganz du, von ey. Vorne.
Naja, also ich würde tatsächlich ganz vorne anfangen, und zwar bei deiner Geburt. Ich habe herausgefunden, dass du am 27. November 1984 das Licht der Welt erblickt hast.
Soweit korrekt.
Ich habe nicht herausgefunden, wo.
In Ulm.
Und da dann auch aufgewachsen, oder wie?
Da bin ich aufgewachsen, relativ behütet. Ich meine, Ulm ist so, man möchte so ein bisschen Großstadt sein, aber kriegt es irgendwie dann auch nicht hin. Also
ich fand Ulm immer eine sehr schöne Stadt, die irgendwie so eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat. Mhm. Und ich bin da immer losgelatscht. Weil ich bin da auch, habe das zeitlich auch gemacht, ich bin schon zweimal da den Kirchturm hochgelatscht.
Ja, das Münster, ja.
Genau, Ulmer Münster, der höchste Kirchturm der Welt, Europas, Deutschlands.
Der Welt.
Und was ich glaube, das letzte Mal, als wir gespielt haben in Ulm, erst entdeckt habe, ist dieses kleine Venedig, was ihr habt. Ihr habt ja so eine wunderschöne Wasserstraße da mit so kleinen Häusern und verwinkelten Gässchen und so kleinen Lokalen und so. Wunderschön.
Das ist es. Es nennt sich Fischerviertel.
Ja, genau.
Und ist, wie du sagst, wirklich wunderschön. Also von der, was da so steht und übrig ist aus früheren Zeiten, Fachwerkhäuser und bla, und wird auch viel erhalten und ist richtig geil.
Ja.
Bin ich bis heute sehr gerne, ständig.
Und dann da wahrscheinlich zur Schule gegangen, dann klassisch Musikschule oder wie lief das bei dir? Wie hast du zum Instrument gefunden?
Das lief relativ klassisch. Also das war so, dass ich als wirklich kleiner Junge meiner Mutter die Töpfe und so habe ich mir so ein Schlagzeug aufgebaut und die halt kaputt gehauen und habe meinen Eltern sozusagen irgendwann keine andere Wahl mehr gelassen, als da mal irgendwas zu machen mit dem Jungen, der auf die Töpfe haut. Ja. Und dann haben die beim örtlichen Musikverein irgendwie sich mal informiert und muss wissen, ich war da 5 Jahre alt, ich konnte noch nicht mal lesen.
Oh, krass.
Als ich angefangen habe, ja. Und ja. Da war eben in diesem Musikverein, gab es einen Spielmannszug, Und da gab es halt einen Typ, hier Shoutout an Markus Scheirer, er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber der war so, der hat mich sozusagen unter seine Fittiche genommen. Der hat, und das war dann auch reiner Trommelunterricht am Anfang. Also ich meine, in den USA ist es ja, glaube ich, relativ gang und gäbe, dass man halt hier an der Trommel mal fit wird, bevor man irgendwas anderes macht. Ja, genau, und dann war ich da, dann hat der mit einer Engelsgeduld mir da das Trommeln so ein bisschen beigebracht. Währenddessen habe ich dann auch langsam aber sicher gelernt zu lesen. Und konnte dann auch, was er so geschrieben hat und die Noten und so. Also ja. Wahrscheinlich konnte ich Noten lesen, bevor ich richtig lesen konnte. Jedenfalls den rhythmischen Part der Noten. Ja. Und dann ja, ging das da so weiter, Trommel, Trommel. Und dann wollte ich aber natürlich Schlagzeug, Schlagzeug. Und ich hatte da halt das Glück, dass meine Eltern in einem Haus gelebt haben, wo es halt einen Keller gab. Und genau, und dann ging es eigentlich relativ bald, ich glaube, da war ich dann so 11, 12 oder so, war ich dann, genau, klassisch Musikschule. Und
hab naja, das ist jetzt aber, das war jetzt aber schon ganz schöner Sprung. Hast du dann 5 Jahre wirklich nur kleine Trommel gespielt?
Ah, das war so ein bisschen fließender Übergang, weil der Musikverein, da gab es nicht nur diesen Spielmannszug, sondern auch ein Orchester. Also ich habe sehr viel Orchesterschlagzeug gespielt. Ich schätze mal, dass ich da dann schon angefangen habe mit, genau, aber tatsächlich war es schon ziemlich lang Trommelunterricht. Mhm. Auf jeden Fall. Also es war bestimmt vor 11 oder 12, dass ich schon andere Instrumente im Schlagzeuguniversum gespielt habe oder gelernt habe, aber so wirklich Musikverein, Trommel, Schlagzeug und, was rede ich denn, Musikschulen, Schlagzeugunterricht kam dann tatsächlich erst zu spät. Genau, und das war aber dann alles, also hier Xylophon, Pauken, alles Mögliche. Was man ja, in einem Orchester so spielen kann,
ja.
Habe ich da dann gelernt, genau. Und ich wollte aber da schon immer nur Drumset. Ich weiß noch, ich habe meinen damaligen Lehrer da auf jeden Fall zu Tode genervt, dass ich halt immer Drumset und hier, hau mal ab mit deinem scheiß Xylophon. Ich will Metal machen.
Ja, aber das wirst du mir nicht absprechen. Das schult unwahrscheinlich, ne?
Wahnsinn, ich bin so dankbar dafür. Ja. Genau, und da hatte ich dann so einen Traditionalisten als Schlagzeuglehrer. Das war schon sehr oldschool. Also der hat mir da noch auch so eine Handhaltung beigebracht, so eine ganz strenge, wo man so die Arme so ganz nach außen drücken muss und so ein ganz großes, ja, ja, das war so sein, das, er meinte, das muss so. Und irgendwann, als ich dann so, ja, auch ein bisschen älter wurde, war das dann nichts mehr für mich. Also es war auch ein super Typ, also halt einfach ein bisschen älter und ja, da war es halt noch anders. Genau, und da habe ich dann, dann so irgendwie mit 15, 16 habe ich dann meine Eltern so lang beplappert, bis ich gewechselt habe zu einem, der auch dann nur Schlagzeug, also wirklich Drumset-Unterricht gegeben hat, der Michael Porter. Das ist auch ein richtig geiler Typ, das ist in der Nähe von Ulm. Genau, und dann hatte ich bei dem einige Zeit noch Schlagzeugunterricht.
Cool. Jo. Wann hattest du deine erste Band?
Ah, meine erste Band. Ja, das ist die Frage, wann man da sagen kann, dass es dann wirklich eine Band war. Also ich habe relativ früh mit meinem besten Freund bis heute, Bobbes, der lustigerweise auch der Backliner von Itchy ist, oder Backline und Monitor, sagen wir es mal so.
Liebe Grüße an Bobbes, ganz feiner Kerl.
Du kennst ihn natürlich auch. Ich glaube, jeder kennt ihn. Also den müssen wir hier ja auch gar nicht vorstellen. Wer Bobbes nicht kennt, der hat wirklich sein Leben verpasst. ja, jedenfalls habe ich mit dem halt angefangen, Krach zu machen. Irgendwie so in unserer frühen Jugend. Er hat Gitarre gespielt und ich Schlagzeug. Und das hat dann auch irgendwann unsere erste Band geformt und tatsächlich auch die einzige, die ich jemals außer Itchy fest hatte. Die hieß Sepsis, war so eine Metalcore, würde man vielleicht sagen, Metalcore-Band. Und ich würde mal sagen, das ging los mit 15, würde ich jetzt mal sagen, 16. Mit 16 waren wir dann wahrscheinlich mal sowas wie eine Band, würde ich sagen.
Jo, geil.
Ja, und das haben wir dann schon auch wirklich mit richtig viel Energie und die gab es bis 2008 auch, also eigentlich relativ lang.
Mhm, stimmt.
Und ja, da hat man so die, habe ich eigentlich so alle Grundsätze des Bandlebens haben wir da mehr oder mal weniger schmerzlich erfahren, so, also halt genau in diese ganzen Fallen getappt, wo man halt so reinfallen kann. Nicht die schlimmsten, aber ja, hier und da denkt man schon so zurück und überlegt so, Das hätte ich vielleicht mal anders machen können damals.
Ah, okay.
Aber ja, naja, okay, verstehe. Aber jetzt nichts Schlimmes. Also war eher okay. Eine sehr positive Zeit.
Okay, also deine eigene Band bis 2008. Und dann warst du ja mehr als Techniker aber auch unterwegs mit Bands, oder?
Genau. Also das war schon so, dass wir mit dieser Band Sepsis, da hatten wir schon wirklich Ambitionen. Also wir wollten da schon was erreichen. Uns wurde halt irgendwann klar, mit dieser Art von Musik, also es gab keinen melodischen Gesang, jedenfalls nicht wirklich.
War die jetzt wirklich eine Zwei-Mann-Band? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche.
Nee, da habe ich ein bisschen gesprungen. das hat nur als Zwei-Mann, da war es noch keine Band, als okay. Zwei-Mann-Krach-Kombo angefangen und dann haben wir sozusagen einfach Freunde ins Boot geholt. Also ein Kumpel, der noch nie vorher irgendwas mit Musik zu tun hatte, großartig, außer dass er es gehört hat, die gleiche Musik wie wir, wurde dann zum Sänger erkoren, beziehungsweise zum Schreier, weil ja. Singen konnte er ja nicht. Aber Schreien ging gut. Und das ging dann auch wirklich geil. Das ging dann auch richtig gut. Und genau, dann haben wir halt noch einen Gitarristen gesucht und noch einen Bassisten und dann waren wir schon so eine Fünfer-Kombo.
Alles klar, ja super. Okay.
Genau. Und hatten da auch wirklich große Ambitionen. Also wir wollten wirklich was erreichen mit dieser Band, weil das einfach unser Ding war, das haben wir gemerkt so. Allerdings wurde uns halt dann schon irgendwann klar, also es war dann so in der Zeit, wo man so Abitur macht und also vorher hat es angefangen, aber ja, dann Abitur und dann so Studium, hat der Sänger angefangen zu studieren und der andere auch angefangen. Und da merkte man schon, es wird schwierig, weil halt so ein bisschen, also mit der Band, es wurde uns dann sozusagen einfach klar, die Realität wurde klar, das so weiterzumachen wie zur Schulzeit geht halt nicht. Mhm. Und wir werden nicht das Geld mit dieser Musik verdienen, um davon leben zu können. Okay. Das hat halt irgendwann eingesetzt. Und und dann daran ist im Endeffekt die Band auch zerbrochen. Das war halt einfach die ganz klassisch, der Fokus von einigen Bandmitgliedern hat sich halt berechtigterweise verschoben. Also das soll jetzt nicht als wie ein Vorwurf klingen, dass sie sich dafür entschieden haben, nicht von Metal zu leben. einer ist jetzt Richter und der andere ist Journalist und so. Also die haben das dann schon richtig gemacht. Und also wir sind auch alle noch wirklich ganz große Freunde.
Ach super, das ist sehr schön zu hören. Aber beschreib mal dieses Gefühl, was das mit dir gemacht hat, dieses Gefühl, als du gemerkt hast, das war's jetzt. Ich werde mit dieser Band jetzt nicht, das wird's jetzt nicht mehr, weil du scheinst ja dran geglaubt zu haben.
Ja.
Ja, was ja auch super ist, weil das ist ja, sonst braucht man das ja nicht ambitioniert versuchen.
Ja. Ja, also das war so schleichend, weißt du, in der Zeit, wo wir noch in der Schule waren und hier da oder Zivi gemacht haben oder so, da war das noch nicht so wirklich akut, weißt du, da war es egal, ob da jetzt Geld rumkommt oder nicht, also da haben wir noch nicht dran gedacht, vielleicht liegt es auch an unserem behüteten Umfeld, in dem wir alle aufgewachsen sind, dass da nicht so irgendwie der Drang war oder nicht da war, so, das muss jetzt hier Geld und dies, das, sondern wir haben das einfach gemacht mit allem. Also es ging uns auch da nie um Geld, sondern um die geilste Band zu sein, die es gibt. So, darum ging es uns.
Ja, klar. Geil.
Und die fetteste und den fettesten Sound zu haben und die krasseste Show zu haben und alles kaputt zu kurz und klein zu hauen, wo wir hinkommen. So, und dann, klar, also das kam dann irgendwie, ja, na klar, so als die anderen dann angefangen hatten zu studieren, ich war da ein bisschen jünger, hat sich das halt so eingeschlichen, so ja, der Fokus verschiebt sich jetzt. Und das hat sich natürlich irgendwie blöd angefühlt, auch wenn es mir eigentlich immer klar war, dass ich mit dieser Band nicht, von dieser Band nicht leben werde.
Ach, scheiße, das dann doch.
Trotzdem. Ja, das war schon irgendwie unterbewusst immer klar, ich war ja kein Träumer.
Okay,
ich war
okay.
Ja kein Träumer. Ich habe nur an diese Band geglaubt, dass sie die fetteste ist.
Ja.
Und aber nicht, dass sie die berühmteste werden kann.
Okay.
Oder die reichste. Oder überhaupt reich. Oder, ja. es war dann schon immer da, aber ja, für mich war dann halt, ja gut, scheiße, was mache ich jetzt? Und da war mir auch relativ schnell für mich klar, auf jeden Fall irgendwas mit Musik. Da ist aber tatsächlich, das kann ich auch mal erwähnen, zum ersten Mal mir auch so vielleicht nicht der Traum gestorben, wirklich von Musik zu leben, sondern aber so da hat sich so eingeschlichen. Ja gut, vielleicht dann halt doch nicht Drummer. Vielleicht
ach,
machst du dann halt,
wirklich?
Machst du dann, ja, vielleicht krass. Machst du dann doch was anderes.
Mhm. Genau. Und was, ist der Gedanke so weit gekommen, dass du dir überlegt hast, was es anderes sein könnte?
Ja.
Und was wäre es gewesen?
Also, so Studio einfach, okay. Produzent, sage ich jetzt mal, Engineer, ja. Diese Seite. Ich habe mir dann einfach gedacht, ich wechsle dann einfach auf diese Seite, ja. Einfach in Anführungsstrichen.
Ja, ist ja, also jetzt gefühlt bei jedem zweiten Musiker, der das überlegt. Also wär bei mir genau das Gleiche gewesen.
Ja. Genau, und da kommt dann eigentlich, an dem Punkt kommt Itchy ins Spiel, zum ersten Mal, weil der Produzent, der damals Sepsis, also diese Metalband, produziert hat, und der hat auch an uns geglaubt, das war halt auch krass, jetzt im Nachhinein, der hat uns gesehen bei so einem Wettbewerb da gab es in Ulm immer so einen lokalen Wettbewerb, und da haben wir natürlich mitgemacht, weil wir haben alles gespielt, was man irgendwie spielen konnte. Und da hat er uns gesehen, und er hat gesagt, okay, krass, die Jungs, mit denen muss ich irgendwas machen. Das ist krass. Das gibt es hier in der Gegend so nicht. Habe ich so noch nicht gesehen. Möchte ich. Und hat uns dann angesprochen oder irgendwie sind wir in Kontakt gekommen.
Oh, wie geil, und, oder? Wie gut sich das anfühlt,
das,
oder?
Das war absolut für uns unfassbar.
Geil.
Und
schön.
Und es war Achim Lindermeier. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich denke aber mal schon, vielleicht.
Ich glaube,
hat auch für uns viel FOH gemacht. Also wenn du ihn siehst, kennst du ihn hundertprozentig.
Ja, hundertprozentig. Der Name sagt mir irgendwas, aber ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch, was Namen und Gesichter angeht, bin ich nicht der Hellste.
Ja, Achim Lindermeier war damals frisch aus seiner damaligen Band Keilerkopf.
Ach, die ja, gab's nicht natürlich.
Erinnerst du dich
ja,
an Keilerkopf?
Natürlich, ja, klar. Guck mal. Ja, klar.
Guck mal.
Ja.
Genau, da war er halt Gitarrist. Und
alles
hat sozusagen,
klar. Ja, dann weiß ich.
Wenn ich es noch richtig weiß, hat er halt so das Geld, die wurden ja majormäßig hier gesigned und gepusht und was weiß ich, die Details, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er so sagt, das Geld, das es da halt dann irgendwie gab, hat er sofort in Studio investiert.
Geil. Genau richtig dann gemacht. Super.
Ja, absolut. Und hat dann da halt rumproduziert und also eben auch uns eingeladen, mehr oder weniger, bei ihm aufzunehmen, und hat uns dann auch so einen kleinen, der hat, glaube ich, sogar eine kleine Plattenfirma dafür angemeldet, aufgemacht, wie, keine Ahnung,
krasser
extra für
Typ.
Uns.
Voll geil.
Ja, voll, weil der hat da wirklich dran geglaubt. Also das war schon, so wie wir, also da war dann sozusagen ein Team da, das wirklich an diese Sache glaubt. Und da haben wir dann aufgenommen bei ihm. Das waren, glaube ich, war ein Album und noch eine EP und egal, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir bei ihm aufgenommen und er hat alles gemacht, aufgenommen, gemischt. Das Mastering hat er abgegeben. Und da haben wir auch unfassbare Erfahrungen gemacht. Also es war dann zum Beispiel, eine Sache war halt, dass er gesagt hat, unsere Live-Energie, die muss irgendwie auf die Platte. Und dann hat er so gedacht, okay, eigentlich live aufnehmen gibt es ja schon, also machen ja viele Bands, aber jetzt so im Metal-Bereich, wer nimmt da live auf? Also, dass alle zusammen im Studio spielen. Und dann, ja gut, lass halt machen. Und dann hat er von irgendeinem anderen Kumpel ein Studio gemietet, weil bei seinem Studio, es war etwas zu klein dafür, wo wir dann halt 2 Wochen hin sind am Stück und diese Platte live aufgenommen
geil.
Haben.
Oh,
und die Umstände, unglaublich, wir hatten da gab es keine Dusche, da gab es keine Betten, kein nichts. Wir haben im Aufnahmeraum in unseren Schlafsäcken gepennt, er hat in der Regie auf dem Sofa auf dem Schlafsack gepennt. Hey, das ist unfassbar.
Das
ich würde selber nicht glauben. 2 Wochen.
Boah,
ich sag dir, jetzt pass auf. Wir haben einmal an so einer Trucker-Raste, die da in der Nähe war, geduscht. Und sonst nicht.
Oh, ey, du schwitzt
und jeden Tag,
ja jeden Tag
ja,
ey, und
Alter.
Vollgas.
Alter, ich sag's dir, ich will das, diese Erinnerung, zum Glück haben wir uns selber irgendwie anscheinend nicht gerochen. Ich bin so froh. Und wir haben da natürlich auch nur Scheiße gefressen und jeden Tag Bier gesoffen und so. Also
klar,
wirklich,
natürlich.
Das muss so schlimm gewesen sein, aber wir haben es ja selber nicht gerochen und deshalb alles gut.
Ist das geil.
Ja, da haben wir da diese Platte live aufgenommen. Genau, und Achim Lindermeier hat halt auch zu dieser Zeit die Itchies produziert.
In welchem Jahr sind wir jetzt? Ungefähr.
Wir sind zwischen 2004 und 2007. 2008. In dieser Zeit sind wir, da hat das alles stattgefunden.
Jo.
Und genau, und so bin ich auch zu den Itchies gekommen, mehr oder weniger, weil ich halt damals, war ich so ein bisschen drum-nerdig unterwegs, was Stimmungen angehen und hier Fälle und die Kessel machen das und das macht das. Und das wusste halt Achim und dann hat er die Itchy-Platte Time to Ignite. Genau, die wurde da produziert und er hat gesagt, da buchen wir den Max als Drumtech.
Super.
Und hat die Band davon überzeugt. Ja, siehst du? So, das war der allererste Kontakt zwischen mir und den Itchies.
Abgefahren, ey. Cool.
Ja, genau. Und es war natürlich sozusagen ein bisschen mein Home-Turf, weil das halt in dem Studio in der Nähe von Ulm war, wo Achim halt produziert hat. Genau, und dann war ich da als Drumtech und innerhalb von, würde ich mal sagen, Sekunden waren wir halt beste Freunde, also die Itchies und ich.
Und ihr hattet euch vorher noch gar nicht. Ihr hattet vorher noch keine.
Wir haben uns mal vielleicht bei irgendwelchen Konzerten, 1, 2, 3 Konzerten mal, wo Sepsis gespielt hat und Itchies auch. Damals fand ich die aber halt noch scheiße. Also
ja, nur damit man das einordnen kann, ne? Die Itchies hießen damals noch Itchy Poopskit.
Genau, und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich sie scheiße fand. Nein, ich fand sie nie scheiße. Das war nur, wir waren halt in diesem Metal-Kosmos.
Ja.
Und da war ich natürlich viel zu cool, um irgendwie so eine Punker-Band da irgendwie toll zu finden. So, nee.
Die sich auch noch engagieren. Oh Gott.
Ja, und da MTV und so, das ging ja gar nicht. Nee. Das war für den jugendlichen Max war das nicht möglich, da irgendwie das gut zu finden. Was sich alles innerhalb, wie gesagt, von Sekunden in Rauch aufgelöst hat, als ich sie richtig kennengelernt habe. Wirklich, also ich habe auf jeden Fall mehr PlayStation gespielt, irgendwie FIFA, als gearbeitet. Ich war aber auch nur, also in Anführungsstrichen, nur Drumtech und also da stimmst du halt zwischen den Songs oder mal vor einem einer Session und dann hast du ja auch relativ viel Freilauf. Nur, ja, Achim meinte dann schon irgendwann so, ey, hier und da mal gucken so, auch selber, wenn ich dich mal nicht rufe, wäre auch nicht so schlecht. Ich, ja, aber Achim, ich muss FIFA spielen. Also, komm.
Ist ein Argument.
Genau, und so kam ich zu den Itchies. Und um gleich einfach weiter zu erzählen, wie es weiterging, war halt, dass die zu der Zeit dann auf irgendeine Tour gefahren sind und da hatten sie noch keinen Mercher. Und ich war da, ich weiß nicht, ob ich da gerade mit dem Zivi fertig war oder.
Ach, dann warst du zuerst Mercher bei Itchy Poops Kid.
Bei damals noch Itchy Poops Kid.
Dann hast du die Itchy Who Shirts bekommen. Nee, das Itchy Who war später, oder?
Nee, davon habe ich hunderte, vielleicht tausende verkauft. Keine Ahnung.
aber ganz ehrlich, bei dem Shirt dachte ich auch so, okay, ja, das kann man machen. Also das ist gut.
Ja, das war irgendwie, ja, das, ich glaube, das wissen wir auch alle, das war so schlimm, dass es schon wieder halt einfach musste man machen. Musste sein.
Ja.
So, das war auch echt krass, das dann einzustellen, dieses Shirt. Also für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, das war ein schwarzes T-Shirt mit Neongrün vorne drauf, Itchy Who, und hinten drauf Poopskit Motherfucker. Und das ist. Man hat dann auch so ein bisschen mitgekriegt, dem einen oder anderen auch sauer aufgestoßen, wenn zu viele das auf dem Festival anhatten. So, was ist das für eine Scheiße? Und Poopskit, was für eine Scheiße? Und wir so.
Also eigentlich wäre es jetzt langsam mal wieder in der Zeit, das so retromäßig wieder aufleben zu lassen. Das einfach wieder zu verkaufen. Eigentlich wäre das ganz geil.
Es wäre vielleicht ein Move, aber sag das mal Sibi nicht, der macht das sofort. Ja, nee, aber speichere ich. Wir werden ja dieses Jahr auch 20. Also,
ey, das ist total
offensichtlich
krass. Ja.
Nicht mit mir in der Band, aber Itchy wird dieses Jahr 20. Ich kann es wirklich kaum fassen. Es ist krass. Und ich bin schon 10 dabei davon.
Das ja, wollte gerade sagen,
auch total
die
krass.
Hälfte der Zeit hast du geschafft. Aber da sind wir noch nicht. Erstmal hast du die T-Shirts verkauft.
Ich habe T-Shirts verkauft. Und das hat mir einen Mord Spaß gemacht. Und also wir hatten da wirklich eine Zeit. Das war, sind wir mit einem VW-Bus und allem Equipment gefahren. Und alle Mitglieder und alle Crew, alles in einem VW-Bus. Ich kann das bis heute nicht so wirklich glauben, aber es hat funktioniert. Es war
krass.
So eine geile Zeit. Wir haben privat bei irgendwelchen Freunden der Band oder Fans halt gefragt, so hey, können wir bei dir pennen? Ja, also schon, immerhin schon vor der Tour war das klar, wo wir pennen. Aber das war so und das war, ich bin ja jetzt nicht so bekannt als der größte Menschenfreund, der irgendwie so mit fremden Menschen gut und viel reden kann sofort und oder möchte oder ja, aber selbst für mich, wenn ich da dran zurück, das war einfach so eine geile und absurde Zeit, das war völlig, völliger Wahnsinn, richtig geil.
Cool.
Und da, genau, da habe ich Shirts verkauft und dann war aber schon klar und zu der Zeit habe ich dann auch, falls sich mal einer fragt, ob ich auch noch irgendwas Sinnvolles gemacht habe. Ja, ich habe ja, wie gesagt, Zivildienst gemacht und dann habe ich tatsächlich bei der SAE hier Audio Engineering studiert, 2 Jahre lang. Und so während dieser Zeit war das auch alles hier jetzt mit diesem T-Shirts verkaufen. Ja. Und dann war aber halt schon auch klar so, dass meine Ambition jetzt nicht ist, da ewig T-Shirts zu verkaufen, sondern ich wollte schon dann irgendwie auch so technikmäßig am Start sein und habe mich dann sozusagen aufgedrängt als der erste Backliner der Band, weil das gab es natürlich bis dahin noch nicht, da haben die alles selber gemacht. Es waren ja auch hauptsächlich so Support-Touren, die wir da gespielt haben und so, es war alles dann noch so, Aufbau. Da gab es kein Platz und kein Geld für Backliner, aber irgendwann wurde es dann halt auch ein bisschen größer alles und dann stand ich halt zur Stelle und gesagt, natürlich will ich hier Backline machen. Hab das dann gemacht. Zu dieser Zeit war, das müsste 2007 gewesen sein, ich will nicht lügen, aber da war die absurdeste Tour, ich weiß auch nicht, ob wir das jemals nochmal toppen können, das war 7 Wochen am Stück mit 3 Off-Days, jeweils Sonntag. Und das war wirklich, also ich, wie das funktioniert hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben, da noch hier und da wenigstens mal ordentliche Shows zu spielen, weil, also, was wir da gesoffen haben, das Alter, war wirklich...
Das ist ja ultra, das ist ja mega krass. Aber wo wart ihr denn da überall? Das ist, kann ja da nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz gewesen sein.
Doch, ich will jetzt aber gerade nicht, dass ich lüge, nicht, dass es 5 Wochen waren. 5 oder 7, mindestens 5. Können wir uns auf mindestens 5 einigen?
Mindestens 5, ja, das ist gut.
Ich finde ich immer noch krass genug, ehrlich gesagt.
Ja, total, mit 3 Off-Days, Alter. Das ist, das ist Wahnsinn.
Ja, und da war ich natürlich ja noch nicht in der Band, sondern Backliner, weshalb mir das natürlich alles auch so mit der Fit, ob man da jetzt fit ist am nächsten Tag oder nicht, war bei mir egal. Ich habe halt meinen Job gemacht.
Ja.
Ich musste nicht singen, musste nicht spielen, musste nicht irgendwie Rücksicht auf irgendwelche Leute, die Eintritt bezahlt haben, nehmen, was ich ja schon für wichtig halte. Sondern ich musste halt meinen Job machen, das hat auch funktioniert. Und der Rest war feiern. Und das war schon echt richtig krass. Also holy fuck. Da habe ich mich dann als Backliner sozusagen bewiesen, keine Ahnung, hat ganz gut funktioniert. Dann war es aber irgendwann so, dass die Band wieder einen kleinen Step größer wurde und man mal über einen Lichttechniker nachgedacht hat. Und ja, wie ist es dann so? Max, kannst du nicht Licht machen? Du bist doch Schlagzeuger. Da ist doch hier Rhythmus. Bisschen Licht drücken. Und ich so, ja, gut.
Regler kannst du auch rauf und runter schieben.
Ja, warum eigentlich nicht? Habe ich Bock drauf. FOH war in Stein gemeißelt, dass diese Position von Timo Strobel besetzt bleibt.
Aber hättest du das gerne gemacht? FOH?
Irgendwie nicht. Das war für mich so, Timo war halt damals schon so weit mit seinem FOH-Mann sein und so gut. Das hat mich eigentlich, ehrlich gesagt, so eher ein bisschen eingeschüchtert. So,
okay.
So nach dem Motto, das kriege ich so ja gar nicht hin.
Okay.
Ich erinnere mich auch noch an Situationen, wo ich gefragt wurde, so als Ersatz, ob ich das nicht mal schnell machen könnte. Und da musste ich dann halt sagen, ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht und vielleicht mache ich das jetzt nicht bei euch bei einem Festival vor 1000 Leuten zum ersten Mal in meinem Leben.
Würde ich auch im Leben nicht machen. Dann genau. Würde ich sagen, holt euch einen Ersatzmann, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und ich mache das, was ich kann.
Ja. Also zu der Zeit, wie gesagt, ich habe das ja dann auch ein bisschen studiert und so.
Ja.
Und ich konnte dann schon einen Kompressor bedienen und einen Equalizer. Aber das ist ja natürlich was ganz anderes und SAE ist ja eher so Studio.
Ja.
Und da kommst du nicht jetzt raus und sagst dann jetzt hier, komm her da mit deinem FOH, ich misch das mal schnell.
Ja.
Genau. Genau, und dann habe ich Licht gemacht und hatte da auch total Bock und das war wunderbar. Und das habe ich dann auch gemacht bis Anfang 2011.
Okay, halt und bevor wir jetzt dazu kommen, ich hab ein kleines Spiel vorbereitet.
Also wunderbar.
Ganz klassisch, ganz einfach, entweder oder.
Entweder oder.
Bier oder Wein?
Bier.
Maultaschen oder Currywurst?
Maultaschen, aber seit es die veganen Currywürste immer besser werden und es da auch in Berlin so hier die ein oder andere Stelle gibt, wo ich die ganz gern mal esse, aber es sind dann doch noch die Maultaschen.
Clear oder coated?
Coated, obwohl, also man wird sich jetzt vielleicht wundern, wenn man mein Set anguckt, weil die Tom-Fälle meistens clear sind.
Ja, mir auch.
Aber das hat irgendwie andere Gründe. Wenn ich jetzt so mein Traum-Setup hätte, wahrscheinlich auch Coated Tom-Fälle.
Einsame Insel oder Innenstadt?
Einsame Insel auf jeden Fall, wenn das Wetter gut ist.
Klick oder Nicht-Klick?
Kommt auf die Situation an. Ich mag Klick eigentlich ganz gerne, weil es mir einfach Sicherheit gibt. Da weiß ich, das ist jetzt das Tempo, das wir haben wollen bei diesem Song.
Spielst du live mit Klick?
Das meiste spiele ich live mit Klick.
Ach krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich mag diese Sicherheit einfach. Okay. Gerade weil ich halt, wie du vielleicht weißt, sehr gerne wirklich ausraste beim Schlagzeugspielen. Ja. Das gehört für mich halt irgendwie dazu, so dieses Mindset. Das kam wahrscheinlich von ganz früher. Ich mache hier jetzt alles kaputt. Das ist so mein Mindset, mit dem ich in eine Show gehe. Und ja. Da kann es halt irgendwie dann schon passieren, dass das sich Temposchwankungen oder man Songs viel zu schnell oder viel zu langsam spielt, was auch mal okay sein kann. Ja. Klar, natürlich, wenn ich jetzt einen Song so fühle, dann spiele ich den jetzt ein bisschen schneller. Mhm. Aber so alles in allem finde ich es irgendwie geiler. Und da gibt mir das einfach Sicherheit. Da kann ich mich draufsetzen. Genau, aber es gibt auch Songs, die spiel ich ohne. Es ist so ein Mischmasch, aber in der Situation Itchy, sage ich jetzt mal, da ist mir mit Klick im Endeffekt dann lieber.
Okay, dann passt das nächste ganz gut dazu. Live oder Studio?
Live, for live.
Club oder Festival?
Möchte ich nicht entscheiden, weil beides so geile Seiten hat. Das ist einfach wirklich 50-50.
Ist auch echt eine dumme Frage. Ich glaube, ich streich die. Ich streich die, oder?
Du, eigentlich ganz interessant, weil vielleicht kommt ja mal einer und sagt ganz klar das, weil.
Und ja, stimmt, darauf warte ich noch. Und wenn das mal nicht kommt, dann streich ich's.
Ja, ich schätze mal, die meisten werden sagen, beides hat was, weil es halt auch stimmt. Also ich meine, du weißt es ja auch selber. Ja.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Hund oder Katze?
Auf jeden Fall Hund.
Du bist ein Hundemensch, ne?
Das ist so, weil ich alle Tiere so liebe. Also du musst dir vorstellen, der Hund ist bei 100%. Alle anderen Tiere kommen bei 99,99.
Alles klar. Ja, sehr gut.
So, also.
Gute Antwort. In-Ear oder Monitorbox?
Am liebsten beides, aber In-Ear. In-Ear.
Okay.
Ja.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad auf jeden Fall. Auch wenn ich auch jobbedingt noch relativ viel Auto fahren muss, ist Fahrradfahren natürlich viel geiler.
Die Ärzte oder die Toten Hosen?
Keine davon. Und wenn es sein muss, die Toten Hosen.
Selbst kochen oder Lieferservice?
Eigentlich ganz klar selbst kochen, weil es total geil ist. Allerdings klingelt der Lieferservice schon auch noch ziemlich oft. Sag das mal so.
Vinyl oder Stream?
Leider 100% Stream bei mir. Ich habe nicht mal einen Schallplattenspieler. Ich weiß gar nicht, dafür kriege ich so eins auf den Sack. Egal. Ich habe keinen Schallplattenspieler und ich liebe die Freiheit, die mir Streamen gibt.
Wir sind fast am Ende. Warte, ich lass dich noch in Ruhe trinken. So viel Zeit muss immer sein.
Ist ja auch wichtig. Die Dehydrierung ist der größte Feind des Trinkers.
Ja, Arschlöcher. In der Kniesebeckstraße, ihr Arschlöcher. Oh, muss ich dringend mal wieder gucken, den Film. Ich kann zwar mitsprechen, aber...
Oh, ja, herrlich.
Oh, sehr gut. Okay, weiter im Text. Meer ja. oder Berge?
Meer. Auf jeden Fall Meer.
Film oder Serie?
Klassisches beides.
Okay. Aber das war ein kleiner Exkurs. Wir sind stehen geblieben im Jahr 2011 und jetzt wird's interessant.
Ja, da war ich noch, und das war echt ein krasser Zufall, ich war da noch mit Sibi im Tauchurlaub, glaube ich Ende 2010. Und da hatten die schon das Lights Out London Album fertig aufgenommen. Ich glaube sogar so schon eine Single war draußen und was weiß ich. Und dann ist der bis dato Schlagzeuger Saikow ausgestiegen. Der wollte nicht mehr, wollte nichts mehr machen, wollte was anderes machen.
Und das war für alle überraschend, oder?
Das war schon überraschend, ja. Also irgendwie bis heute. Mhm. weil das auch echt so, ich kann da auch gar nicht so viel über seine Beweggründe oder irgendwie so über das Ganze sagen, weil der Kontakt auch irgendwie weg war. So. Mhm. Das ist irgendwie wild. Mhm. Irgendwie wildes Ding. Aber genau, und dann haben die Jungs mich angerufen, haben gesagt, Max, wir müssten mal dich mal treffen. Können wir uns mal irgendwo treffen? Hast du irgendwann Zeit? Also, ja klar, kommt halt.
Womit hast du gerechnet? Was kommt?
Ich kann dir das gar nicht mehr so genau sagen. Aber wahrscheinlich habe ich es schon irgendwie vielleicht, doch. Das war so ein Hoffen, klar. Oder so ein, es wäre zu krass, um wahr zu sein. So ein Ding.
Okay,
so,
ach, geil.
Das könnte ich mir schon irgendwie, wirklich jetzt, aber echt jetzt oder was? Und und dann haben wir uns in irgendeiner mittelprächtigen Restaurantkneipe in Ulm, sind sie extra gekommen zu mir.
Ja.
Und haben mir einen, wirklich wie einen Heiratsantrag gemacht.
Wie süß.
Ach,
cool.
Haben das kommende Album, also Lights Out London war das, im Gepäck gehabt und gefragt, Max, möchtest du unser Schlagzeuger sein? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will. Dann haben wir uns 1,5 Minuten lang geküsst mit Zunge.
Schön.
Und dann seitdem küssen wir uns regelmäßig.
Und dann ist alles auch sehr schnell gegangen, oder? Also ich habe gelesen, dass du nicht viel Zeit hattest, dir sehr, sehr viele Lieder, von denen du die meisten ja von live in- und auswendig kanntest, aber dass du dir sehr viele Lieder in sehr kurzer Zeit drauf schaffen musstest.
Ja, das war tatsächlich, ging dann schon Schlag auf Schlag. Also ich musste dann halt, ich war da ja schon so ein bisschen raus aus diesem Band-Schlagzeug-Dings tatsächlich, weil Sepsis hat sich 2008 aufgelöst und Anfang 2011 hat diese Itchy-Sache begonnen.
Ja.
Und dann kamen natürlich erstmal so ganz banale Kackdinger wie, ich brauche hier irgendwie ein Räumchen, wo ich üben kann.
Ja, klar.
So, ich habe ja gar nicht, wo ist mein Schlagzeug überhaupt? In welchem Keller steht das denn rum? Ich habe ja gar keine Ahnung. So, was Material? Ich brauche Material. Mit was spiele ich überhaupt? Was spiele ich? Da habe ich auch den Jungs gesagt, hey, ich spiele mega gern bei euch, aber ich mache es halt so, wie ich Schlagzeug spiele. Also klar,
ja,
natürlich.
Gott sei Dank,
versuche ich so songdienlich wie möglich zu spielen und für eure Songs dienlich, also die es bis dahin gab, da hatte ich ja natürlich offensichtlich noch nicht mitgeredet beim Songwriting. Aber ich werde halt nicht irgendwie jetzt hier einen auf Kopie machen. Und da haben die Jungs gesagt, ja, natürlich nicht. Also natürlich machst du das so und wird geil und let's go.
Ja, super. Das klingt wirklich genau richtig. Also es ist echt super.
Hat sich auch so angefühlt.
Cool.
Finde es auch toll, dass es so kam. Und ja.
Wir kommen zu einer weiteren Kategorie.
Oh ja.
Die Kategorie heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage.
Oh.
Sebastian Matzen hat eine Frage.
Lieber Max, hier spricht Sebastian Matzen. Ich habe eine Frage an dich. Stellen wir uns Folgendes vor. Corona ist vorbei. Du hast Tickets für deine Lieblingsband oder eine deiner Lieblingsbands. Fährst dahin und dann erfährst du, der Schlagzeuger hat sich kurz vor dem Konzert den Arm gebrochen, kann nicht auftreten. Du darfst einspringen. Welche Band wäre das? Wo würdest du gerne einspringen?
Hey, wie immer, wenn es um das Thema irgendwie Schlagzeug, ich komme immer wieder auf Nirvana. Geht natürlich offensichtlich nicht. Aber Nirvana war für mich, als ich angefangen habe mit diesem, oder jung war überhaupt, und halt da war ich natürlich, war ich halt Schlagzeuger. Das war für mich das Krasseste.
Ja.
Oder ja, Nirvana war einfach, und bis heute liebe ich Nirvana so sehr, und Dave Grohl, also sowieso, also ja, Foo Fighters ist schon eine Wahnsinnsband, richtig geiles Zeug, aber das Nirvana ist, war anders. Nirvana war damals anders und wird immer anders bleiben als natürlich alles andere.
Ja, natürlich.
Und da Nirvana natürlich offensichtlich nicht, ich mir nicht aussuchen kann, muss ich da mal was anderes finden. Weißt du, was ich da mache?
Na?
Weißt du, was ich jetzt...
Wahrscheinlich das, was ich auch gesagt habe als erstes. Aber jetzt bin ich gespannt. Nee, sag mal.
Garantiert nicht.
Okay.
100.000%ig nicht. Kommst du niemals drauf.
Okay.
Van Holzen.
Ha,
ich würde gerne eine Van Holzen-Show spielen.
Oh, das ist aber, das ist aber da echt geil.
Da würde ich auf jeden Fall einsteigen. Also, und da, da ich kenne die Songs halt auch sehr gut, weil ich die Band liebe, weil es gute Freunde von mir sind.
Ja.
Und weil es so ein bisschen auch absolut drummäßig mein Style ist. Deshalb würde ich jetzt erstmal Van Holzen nehmen. Du sagst ja, und da gebe ich dir 100% recht, da kommt man vom einen ins andere und da fällt einem noch was ein und ach, dies, das. Aber jetzt, da ich ja irgendwann auch mal antworten sollte, außerhalb von Nirvana, nehme ich jetzt Van Holzen. Das fände ich geil. Auch hier kommt wieder was zusammen, ey. Bobbes. Ja, also von dem wir es, also der Itchy Backliner und mein bester Freund und überhaupt, der hat diese Band entdeckt, das ist halt kein Witz.
Ich weiß.
Und da waren die 11, 12.
Ja, das ist krass.
Hey, und das war natürlich krass, weil die haben damals musikalisch wirklich schon Riffs gepresst und gespielt, dass du echt dachtest so, was?
Und die ballern einen los, das ist Wahnsinn.
Absolut, liebe diese Band. Also, bei mir würde es wahrscheinlich irgendwann auch mal unweigerlich in Richtung Hip-Hop gehen. Ich halte Kanye West tatsächlich für einen der größten Künstler unserer Zeit.
Ja, schade, dass der arme Mann schwer krank ist. Das ist echt furchtbar.
Absolut. Ja, ich will es direkt hin und hinterher schicken, dass das auf jeden Fall man da ganz stark trennen muss zwischen der, oder ich das für mich machen muss, weil sonst werde ich wahnsinnig, zwischen der Person und dem Künstler.
Und dem Künstler. Muss man, finde ich, sowieso. Also natürlich, sobald eine gewisse Grenze es überschritten wird.
Ja, genau, exakt. Wir sehen es, glaube ich, genau gleich. Ja.
Genau,
also,
absolut,
wenn
absolut
so Sachen kommen wie jetzt bei Manson oder so, die sich dann bewahrheiten, dann geht das nicht. Dann höre ich das auch nicht mehr und sage nicht, ich finde den Künstler geil. So, das, also ich persönlich.
Um jetzt langsam mal zu einem Abschluss zu kommen. Ihr habt wahnsinnig viel gemacht mit der Band. Ihr habt ein Buch rausgebracht, How to Survive as a Rock Band. Dann habt ihr euch umbenannt 2017, so wie ich es verstanden habe, auch auf deine Bitte von Itchy Poopskid in Itchy. Und der nächste Meilenstein war dann seit 2019, singt Itchy auf Deutsch.
Ja, es ist auf jeden Fall krass. Also, und auch für uns immer noch krass. Also da hast du schon recht.
Du hast am Anfang kurz gesagt, dass du da so ein bisschen Drum-Nerd-mäßig unterwegs war und welches Fell auf welchem Kessel und so. Dann würde mich jetzt noch interessieren, wann und wie du bei Tama gelandet bist.
Ja, ich habe einfach überlegt, so okay, krass, ich spiele jetzt in so einer Band. Was mag ich denn überhaupt? Also was fand ich schon immer geil, was finde ich geil? Und da war Tama halt auf jeden Fall so ein Ding. Dann habe ich denen einfach geschrieben, das ist ja Meinl, in Deutschland wird von Meinl vertrieben, und das war wirklich, wirklich der Wahnsinn, weil ich habe mich da gemeldet, es war damals noch Stefan Hänisch, der Ansprechpartner für Artist Relations bei Tama Meinl Deutschland, und der hat mir zurückgeschrieben, hey, klingt spannend, lass mal treffen. Und ich so, hä? Okay, krass, geil. Und dann so, ja gut, ja, komm doch einfach mal vorbei bei uns hier in guten Städten. Das ist nicht weit von wo ich wohne, das ist da fährst, glaube ich, 1,5 Stunden oder so. Dann red mal ein bisschen und dann schauen wir, was passiert. Und ich so, ach so, okay, ja krass, komme. fahr dann dahin, also ja, hi, grüß dich. Und reden dann so und der so, ja, also du bist hier jetzt wegen Tama, ne? Ja, was hast denn du so beckenmäßig vor? Und ich so, ja, hier, ich bin mit denen am Reden und mit denen am Reden. Er so, mit denen bist du am Reden. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Und dann hat der mir eine Tour da gegeben.
Ist geil, ne?
Ey, der Hammer. Ich finde diese Firma auch wirklich, ich bin sowieso mit Werbung so, oder mit, ja, auch bei Itchy, habe ich da wirklich Augen drauf, so, nur wenn wir das geil finden, erwähne ich auch nur irgendwas, sonst fuck off. Und das ist aber wirklich eine Firma, wo ich so denke, yes, Mann, richtig, richtig krass geil. Richtig geil. Die produzieren da in guten Städten, diese Becken schicken die, weil es halt in der Türkei Jungs Becken hämmern, wie es halt niemand anders macht, dahin und kommen dann zurück. So, ey, das ist einfach so eine geile Firma. Der Chef, dem folge ich auch auf Facebook, postet immer irgendwelche Verbesserungen in der Firma. So, das jetzt hier, Elektroauto-Ladestation, Solar auf dem Dach. Wir alles machen unseren ganzen Strom selber. Und solche Sachen, die ich halt auch tierisch geil finde bei so einer riesigen Firma.
Ja.
Und da haben wir noch nicht davon geredet, wie geil die Leute das sind, die da arbeiten. Also der Support, den ich seitdem, also ich bin natürlich mit einer Beckentasche voll meine Becken da rausgelaufen und habe mir mein Tama Drumset bestellt und gleich allen anderen geschrieben, so, sorry, hab schon was, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und seitdem denke ich halt jedes Mal, wenn ich irgendwas brauche, irgendwas habe, irgendwas los ist und mit denen Kontakt habe, dass das einfach nur geil ist.
Einer deiner Bandkollegen, Sibi, bringt ein Soloalbum raus. Nennt sich Sibi hier. Hat jetzt eine Platte gemacht und getrommelt von Chris Kotze, einem wirklich unglaublich fantastischen Kollegen. Spielt unter anderem bei Jennifer Rostock. Und ich habe mich gefragt, wie fühlt sich das an, wenn ein Drittel der Band jetzt was Eigenes macht und da ein anderer Schlagzeuger spielt?
Wunderbar. Wunderbar fühlt sich das an. Nee, kein Scheiß. Also,
Nein, es wäre ja auch Quatsch. Also jetzt mal davon abgesehen. Wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, dann ist es Quatsch, weil dann bräuchte ich ja kein Soloprojekt machen.
Du sagst es schon, ja. Dann noch Panzer am Bass und dann, ja, genau. Nochmal etwas humoristisch ausgedrückt. Ich wollte damit einfach auch nichts zu tun haben. Weil ich wollte oder will, dass er das für sich macht, alleine macht. Also einfach sein Ding macht. Und ich möchte auch nicht... Weißt du, wir haben so viel miteinander zu tun und so viele Dinge zu entscheiden, das brauche ich dir nicht erzählen, wie das in der Band so ist, wie viel du da über jeden Kack redest und entscheidest und entscheiden und bar und ich bin sowieso da so schlecht. Und wenn ich das so lapidar sage, ich meine das ernst, ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich meine das nicht so negativ, wie das klingt, ich will damit nichts zu tun haben, sondern ich meine das positiv. Ich möchte damit nichts zu tun haben, dass du machst dein Ding jetzt. So, und ich möchte dazu auch gar nichts sagen. So, auch wenn er so Demos geschickt hat, hey, da habe ich auch nicht viel dazu gesagt. So, das ist dein Ding. Mach es bitte genauso, wie du es möchtest, weil das ist jetzt nicht Itchy. Keine Sorge, sobald es wieder an Itchy geht, dann sage ich dir wieder meine Meinung und dann mache ich wieder alles. So, aber nicht bei dem Ding.
Okay, und dann zum Abschluss. Ich habe mir auf eurer alten Homepage deinen Steckbrief durchgelesen.
Ach du Scheiße. Gibt's
das
noch?
Gibt's noch.
Ja, sowas hat man früher gemacht.
Ja, ich weiß. Wir wollten das auch immer nicht. Wir haben das auch immer rausgezögert bis sonst was und haben dann immer ein Quatschen geschrieben. Aber was ich mich frage seitdem ist, was ist Flokal?
Ach du grüne Neune. Flokal ist wichtig. Wichtig wird in einem Hefeweizen-Weißbierglas gereicht. Und besteht aus Sekt, Red Bull und Orangensaft. Jetzt, wo du sagst, ey, ich habe schon so ewig da nicht mehr dran gedacht. Richtig geil. Vielleicht sollte ich es mal wieder machen.
Ey, Max, vielen Dank. Das war ein sehr schönes, informatives, lustiges Gespräch.
Hey, ich sag danke. Und ich fand das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dieses Gespräch. Super. Richtig geil.
Ey, und ich freue mich, weil wenn wir wieder Festival spielen, weil wir sehen uns je auf jedem zweiten. Und dann trinken wir mal ein Flokal zusammen.
Oh ja, das ist doch mal eine super Ansage. So machen wir das.
Aber wirklich, ich habe da wirklich Bock drauf.
Ja, kein Scheiß. Sehr gut. Klammern wir das.
Okay, vielen Dank, Max. Bis bald.
Ich danke dir. Ciao.